Wer die Worte Jesu im Matthäusevangelium liest, merkt schnell, er spricht ständig vom Königreich. Doch gerade dort, wo er am meisten darüber sagt, in Matthäus 13, scheint vieles verborgen, verpackt in Gleichnissen, die mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Warum wechselt Jesus vom klaren Reden zur Bildsprache? Was bedeutet es, dass er das Haus verlässt und sich an den See setzt und aus einem Boot heraus lehrt? Hinter diesen unscheinbaren Details verbirgt sich eine geistliche Linie, die von der Ablehnung durch Israel über die Berufung eines neuen Volkes bis hin zur gemischten Wirklichkeit der Christenheit reicht, und mitten darin die Frage, ob wir zu denen gehören, denen es gegeben ist, die Geheimnisse des Königreichs der Himmel zu kennen. Die Wende vom Haus Israels zur Bootgemeinde. Matthäus verbindet den Übergang von Kapitel 12 zu Kapitel 13 mit den stillen Worten: An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an das Meer. Hinter dieser unscheinbaren Szene steht eine geistliche Wende. Im Haus hatte sich die Auseinandersetzung mit den religiösen Leitern Israels zugespitzt, bis Jesus öffentlich erklärte, dass nicht die natürliche Zugehörigkeit zu Israel, sondern das Tun des Willens des Vaters bestimmt, wer wirklich zu ihm gehört. Wenn er nun das Haus verlässt, ist das mehr als ein Ortswechsel. Es ist ein Zeichen, der bisherige Rahmen des Reiches, das Haus Israel, wird nicht mehr der alleinige Schauplatz seines Handelns sein. Der König wendet sich ab von einer verhärteten, selbstsicheren Volksordnung, die ihn verworfen hat, und öffnet sich hin zu einem weiteren Horizont. Matthäus 13, 1 sagt: An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an das Meer. Für die meisten christlichen Lehrer ist dieser Vers unbedeutend. Als ich diesen Vers als junger Mann las, sagte er mir nichts. Jetzt aber erkenne ich, dass er sehr gehaltvoll ist. Am Ende von Kapitel 12 hatte der himmlische König, nachdem er von den jüdischen Führern völlig verworfen worden war, mit ihnen gebrochen. An jenem Tag ging er aus dem Haus hinaus und setzte sich an das Meer. Das ist von großer Bedeutung. Das Haus steht für das Haus Israel, und das Meer steht für die heidnische Welt. Dass der König aus dem Haus hinausging und sich an das Meer setzte, bedeutet, dass er nach seinem Bruch mit den Juden das Haus Israel verließ und sich den Heiden zuwandte. Dieser Horizont wird durch das Meer angedeutet. In Daniel 7 heißt es: Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Das Meer steht dort für die Völkerwelt, für die unruhigen, durch Macht und Geschichte bewegten Nationen. Wenn Jesus sich an das Meer setzt und später in ein Boot steigt, ist das daher ein starkes Bild. Der König positioniert sich nicht mehr im Haus Israels, sondern am Rand und mitten vor der Völkerwelt. Das Boot, von dem aus er die Menge lehrt, gehört den Jüngern, es ist ein kleiner, abgegrenzter Raum inmitten der großen, bewegten Wassermassen. So zeichnet das Evangelium ein Bild der Gemeinde, in der Welt, umgeben von den Völkern, aber getragen von der Nähe des Herrn, der in ihrem Boot sitzt, spricht und regiert. Entscheidend ist, wo die Geheimnisse des Königreichs enthüllt werden. Die Menge steht am Ufer, hört Gleichnisse und bleibt doch draußen. Die Jünger aber sind bei Jesus im Boot, sie sind mit ihm in einem gemeinsamen Raum, in dem er später die Gleichnisse auslegt und das verborgene Geheimnis erschließt. Das zeigt einen tiefen Zug im Handeln Gottes. Erkenntnis des Königreichs wird nicht an eine nationale, kulturelle oder religiöse Zugehörigkeit geknüpft, sondern an eine lebendige Beziehung zu Christus. Wer im Haus der Tradition sitzt, mag viel religiöses Wissen besitzen und doch die Stimme des Königs verfehlen. Wer aber im Boot seiner Gegenwart bleibt, auch wenn das Meer ringsum unruhig ist, lernt den Herrn kennen, nicht nur als Lehrer, sondern als den, der die eigene Zugehörigkeit neu definiert. Diese Bewegung vom Haus zum Boot ermutigt und fordert zugleich. Sie relativiert jede fromme Selbstsicherheit, die sich auf Herkunft oder System stützt, und öffnet den Blick für das neue Volk, das Gott aus Juden und Heiden zusammensetzt. Niemand wird durch Abstammung in das Königreich hineingestellt, sondern durch das Hören auf den König, durch das Sitzen zu seinen Füßen, wo er heute inmitten seiner Gemeinde spricht. Wer sich innerlich dorthin versetzen lässt, wird erleben, dass das Boot, so klein es äußerlich sein mag, der Ort ist, an dem die Geheimnisse des Königreichs aufgehen, der Glaube vertieft wird und die eigene Geschichte hineingenommen wird in den großen Weg des Königs durch die Zeit. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an das Meer. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Die Szene von Haus, Meer und Boot lädt ein, die vertrauten Sicherheiten der bloßen religiösen Zugehörigkeit hinter sich zu lassen und innerlich dort Platz zu nehmen, wo der Herr tatsächlich spricht, in der schlichten, oft unscheinbaren Gemeinschaft mit ihm und mit den Seinen. Gerade wer sich von Randlagen, Brüchen oder äußerer Bedeutungslosigkeit verunsichert fühlt, darf in dieser Bewegung Jesu Trost finden. Der König bindet sich nicht an die großen Häuser der Religion, sondern an das kleine Boot seiner Jünger. Inmitten der unruhigen Strömungen unserer Zeit bietet er einen Raum, in dem sein Wort trägt, verbindet und Orientierung schenkt. Ein Raum, in dem Identität nicht aus Herkunft, sondern aus seiner Nähe erwächst. Wirklichkeit und Erscheinung des Königreichs unterscheiden. In Matthäus 5-7 öffnet Jesus eine Welt, die mit den Maßstäben der sichtbaren religiösen Ordnung schwer zu fassen ist. Dort nennt er selig, die arm im Geist sind, die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Er beschreibt ein verborgenes Leben vor dem Vater, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Es geht um innere Aufrichtigkeit, um ein Herz, das nicht von Menschen gesehen werden muss, um eine Gerechtigkeit, die tiefer reicht als das Erfüllen äußerer Gebote. Hier zeigt Jesus die Wirklichkeit des Königreichs der Himmel, nicht als Idealbild frommer Helden, sondern als Atmosphäre eines Lebens, das vom Himmel her bestimmt ist. Wie wir gesehen haben, offenbaren die Kapitel 5, 6 und 7 die innere Wirklichkeit des Königreichs. Wir haben darauf hingewiesen, dass diese Verfassung in 7 Abschnitte gegliedert ist: die Natur des Volk des Königreichs, der Einfluss des Volk des Königreichs auf die Welt, das Gesetz des Volk des Königreichs, die gerechten Taten des Volk des Königreichs, der Umgang des Volk des Königreichs mit Reichtümern, das Prinzip des Volk des Königreichs im Umgang mit anderen und die Grundlage des Lebens und Werkes des Volk des Königreichs. In diesen 7 Abschnitten sehen wir die himmlische und geistliche Wirklichkeit des Königreichs. Es geht hier nicht um ein bestimmtes Verhalten oder nur um ein äußerliches Leben, es ist das Königreich der Himmel in Wirklichkeit. In Kapitel 13 hingegen wird vor allem das äußere Erscheinungsbild des Königreichs der Himmel offenbart. Die innere Wirklichkeit ist das eine, das äußere Erscheinungsbild ist etwas anderes. Wenn Matthäus 13 einsetzt, verändert sich die Perspektive. Der Blick geht nun auf das Feld, in dem guter Same und Unkraut zusammenwachsen, auf den Senfkornsamen, der zu einem großen Baum mit vielen Vögeln wird, auf den Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Diese Bilder zeichnen die äußere Erscheinung des Königreichs in der Geschichte. Was als reiner Samen des Wortes beginnt, entfaltet sich im Raum der Christenheit zu einem weithin sichtbaren und zugleich gemischten Bereich. Unter dem Dach christlicher Formen und Bezeichnungen finden sich echte und falsche Jünger, lebendiger Glaube und bloße Kultur, Demut des Kreuzes und Machtstrategien, die eher an die Reiche dieser Welt erinnern. Nicht alles, was mit dem Namen Christi verbunden ist, trägt die Handschrift der Bergpredigt. Darum ist es so wichtig, Wirklichkeit und Erscheinung zu unterscheiden. Wer allein auf das Sichtbare schaut, auf Zahlen, Bauten, Strukturen, Traditionen, kann leicht beeindruckt oder ernüchtert werden und darüber den inneren Kern aus den Augen verlieren. Jesus selbst aber hat die Maßstäbe gesetzt, wirklich reiches Leben erkennt man an einem Herzen, das Gott im Verborgenen sucht, an einer Gerechtigkeit, die auf Barmherzigkeit und Wahrheit gegründet ist, an einem Umgang mit Geld, Ehre und Macht, der die unsichtbare Herrschaft des Vaters widerspiegelt. Wo diese Wirklichkeit fehlt, mögen die Formen noch so ehrwürdig erscheinen, sie bleiben Schale ohne Kern. Die Unterscheidung zwischen innerer Wirklichkeit und äußerer Erscheinung soll nicht zur Verachtung des Sichtbaren führen, sondern zu nüchterner Hoffnung. Nüchtern, weil Jesus die Mischung auf dem Feld nicht romantisiert, Hoffnung, weil er zugleich von einem verborgenen Schatz im Acker und von einer kostbaren Perle spricht, um deretwillen es sich lohnt, alles andere hinzugeben. In einer Christenheit, die oft zwischen Glanz und Krise schwankt, wird das Herz bewahrt, wenn es sich an dem orientiert, was der Herr selbst als Wirklichkeit seines Königreichs bezeichnet hat. Wer diese Spur aufnimmt, muss nicht zynisch werden über das, was misslingt, und auch nicht geblendet über das, was beeindruckt, sondern kann mitten in der Spannung ein einfaches, echtes Leben vor Gott führen, in der stillen Gewissheit, dass er die Wirklichkeit kennt und sie in seiner Zeit ans Licht bringen wird. Selig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Die Spannung zwischen dem, was nach außen sichtbar ist, und dem, was vor Gott wirklich zählt, durchzieht das ganze Leben des Glaubens. Sie kann entmutigen, wenn man das Nebeneinander von Weizen und Unkraut, von Sehnsucht und Versagen in der eigenen Biografie und in der Gemeinde wahrnimmt. Zugleich birgt sie eine tiefe Einladung, den Blick immer wieder auf die verborgene Wirklichkeit auszurichten, die Jesus in der Bergpredigt gezeichnet hat, und sich von ihr prägen zu lassen, unscheinbar, aber echt. Wer sich auf diesen Weg der inneren Wahrheit einlässt, wird entdecken, dass Gott gerade dort, wo wenig zu sehen ist, oft am tiefsten wirkt, und dass die unsichtbare Treue zu ihm bleibender ist als alles, was Menschen je bewundern oder kritisieren können. Ein hörendes Herz, armen Geist bewahren, um Geheimnisse zu verstehen. Als die Jünger Jesus fragen, warum er zur Menge in Gleichnissen redet, antwortet er, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Königreichs der Himmel zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Diese Antwort ist verstörend, wenn man sie nur als willkürliche Auswahl versteht. Doch Jesus führt weiter aus, denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Entscheidend ist nicht der Intellekt, sondern die innere Haltung. Von dem Volk, das ihm widersteht, sagt er, denn das Herz dieses Volkes ist fett geworden, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie geschlossen. Ein fettes Herz ist satt an sich selbst, träge geworden für Gottes Ansprache, überzeugt von der eigenen Sicht. Die Verse 10 und 11 sagen, und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Königreichs der Himmel zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Von dem Zeitpunkt an, als der König kam, um den Samen zu sehen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er wiederkommt, um die Ernte einzubringen, ist alles, was das Königreich betrifft, für den natürlichen Verstand ein Geheimnis. Nur der erleuchtete Verstand eines sich unterwerfenden Herzens kann diese Geheimnisse verstehen. Demgegenüber stehen die Armen im Geist, von denen Jesus am Anfang der Bergpredigt spricht, selig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Arm im Geist zu sein heißt nicht, geistlich leer im Sinne von gleichgültig zu sein, sondern innerlich unbesetzt durch Selbstsicherheit, offen für Neues aus Gottes Mund, bereit, sich korrigieren und leiten zu lassen. Ein solcher Mensch hat in den Augen Jesu bereits etwas, ein hörendes Herz. Und wo dieses kleine, unscheinbare Haben da ist, da kann Gott geben, vertiefen, erweitern, bis zum Überfluss. Wo aber ein Herz sich in Traditionen, Leistungen oder Erkenntnissen eingerichtet hat, ohne sich dem lebendigen Wort zu beugen, wird selbst das Empfangene brüchig, es bleibt Wissen ohne Licht, Bekenntnis ohne innere Wirklichkeit. So hängt das Verstehen der Geheimnisse des Königreichs eng mit der inneren Beweglichkeit vor Gott zusammen. Zwischen der Menge am Ufer und den Jüngern im Boot besteht kein großer intellektueller Unterschied, wohl aber ein Unterschied im Herzen. Die Jünger fragen nach, sie geben zu, dass sie nicht verstehen, sie halten sich an Jesus, auch wenn seine Worte rätselhaft sind. Gerade diese Haltung macht sie zu Menschen, denen gegeben wird. Das Herz der Menge dagegen bleibt auf Distanz, sie hört zu, zieht ihre Schlüsse, aber bleibt letztlich bei sich. Das Bild vom fetten Herzen ist deshalb so ernst, weil es einen Zustand beschreibt, der oft unbemerkt wächst, man hört die gleichen Worte wie früher, aber sie treffen nicht mehr, man kennt die Gleichnisse, aber sie öffnen keinen Raum mehr für Umkehr. Die gute Nachricht ist, dass Gott auch heute Herzen dünn und durchlässig machen kann, die schwer geworden sind. Wo ein Mensch unter der eigenen Sattheit erschrickt und Gott das Recht gibt, neu zu sprechen, beginnt der Boden sich zu lockern. Manchmal geschieht das durch äußere Erschütterungen, manchmal durch leise Unruhe, manchmal durch das stille Wirken des Geistes beim Lesen eines bekannten Wortes, das plötzlich anders trifft. Wer dann nicht zur Seite tritt, sondern mit seinem inneren Zustand vor Gott bleibt, erfährt etwas vom Geheimnis, das Jesus hier beschreibt, es wird wiedergegeben. Alte Worte werden neu, bekannte Gleichnisse werden Türen, die in eine tiefere Wirklichkeit führen, und mitten in einer Christenheit voller Stimmen und Deutungen wächst ein einfaches, hörendes Herz, das den König selbst erkennt. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Königreichs der Himmel zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Denn das Herz dieses Volkes ist fett geworden, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ein hörendes Herz ist kein Zustand, den man einmal erreicht und dann behält, sondern eine Haltung, die immer neu geschenkt und geübt wird. In Zeiten, in denen vieles vertraut geworden ist und wenig überrascht, liegt eine große Verheißung in Jesu Worten: Es ist möglich, wieder arm im Geist zu werden, wieder zu staunen, wieder zu fragen. Wer innerlich nicht bei sich selbst stehen bleibt, sondern dem Herrn das eigene, fette Herz hinlegt, muss nicht fürchten, abgewiesen zu werden. Der König des Königreichs übersieht den leisen Wunsch nach innerer Einfachheit nicht, er nimmt ihn ernst und verwandelt ihn Schritt für Schritt in eine neue Empfänglichkeit. In dieser Verwandlung reift die Freude, dass das Reich nicht den Starken und Satten gehört, sondern denen, die genug Mut haben, vor Gott Bedürftige zu bleiben. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch heute noch im Boot deiner Gemeinde sitzt und deine Worte zu uns sprichst. Du siehst, wie leicht wir uns von äußeren Formen beeindrucken lassen und dabei deine himmlische Wirklichkeit aus dem Blick verlieren. Reinige unser Herz von Stolz und Selbstsicherheit und mach uns arm im Geist, damit wir neuhörende Ohren und sehende Augen für die Geheimnisse deines Königreichs bekommen. Bewahre uns inmitten aller Vermischung in der Christenheit bei dir selbst und bei deinem lebendigen Wort und lass in uns das echte Leben des Himmels wachsen, das dich widerspiegelt. Fülle uns mit deiner Hoffnung und Gewissheit, dass du dein Reich vollenden wirst und dass nichts deine Absicht mit deiner Gemeinde aufhalten kann. Amen.